Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Schwarze Akte. Patrick, stell dir mal vor, du kommst nach einem langen Tag nach Hause. Du bist erschöpft, aber gut drauf. Und bevor du die Haustür aufschließt, schaust du eben nochmal schnell in den Briefkasten, ob vielleicht Post für dich gekommen ist. Und tatsächlich liegt dort auch ein Brief, den du allerdings nicht direkt zuordnen kannst. Da ist nämlich kein Absender auf dem Umschlag und seltsamerweise auch keine Adresszeile. Der Umschlag ist einfach komplett leer. Aber du kannst fühlen, dass sich ein Blatt Papier darin befindet. Verwundert nimmst du diesen Brief mit in deine Wohnung. Du setzt dich damit an den Küchentisch, öffnest vorsichtig den Umschlag und ziehst ein gefaltetes Blatt Papier heraus. Es ist ein anonymer Brief, der mit einem Computer oder einer Schreibmaschine getippt wurde. Da steht: Lieber Herr Strohbusch, bitte nehmen Sie diese Warnung ernst. Sie sind in Gefahr. Ich möchte Ihnen helfen, da ich Sie als sehr freundlichen und fürsorglichen Mitmenschen in Erinnerung habe. Ich kann nicht einfach so herumsitzen und Däumchen drehen und mir später Vorwürfe machen, Sie nicht gewarnt zu haben. Eine Person, die Ihnen einst sehr nahe stand, wünscht Ihnen den Tod. Ich weiß nicht, ob diese Person Ihnen wirklich etwas antun würde, aber seien Sie bitte vorsichtig. So wie ich es verstanden habe, könnte die Person bereits etwas planen. Es tut mir leid, Sie zu beunruhigen. Wie gesagt, seien Sie bitte vorsichtig. Wenn ich etwas Konkretes erfahre, lasse ich es Sie wissen. Wenn du diesen Brief zu Hause öffnen würdest, wie würdest du reagieren?
Wenn ich das lesen würde, ich wäre absolut paranoid und würde erstmal alle Gespräche, die ich mit mir nahestehenden Personen hatte, irgendwie doppelt nochmal checken, ob da irgendeine Doppeldeutigkeit drin gesteckt hat.
Das heißt, du würdest den Brief ernst nehmen. Du würdest nicht glauben, dass das ein Scherz ist.
Auf jeden Fall würde ich das ernst nehmen. Und ich glaube, ich würde auch relativ schnell dann zur Polizei damit gehen, einfach um, keine Ahnung, das auf Fingerabdrücke oder so überprüfen zu lassen.
Okay, ja.
Das Krasse ist aber, dass dieser Brief nicht einfach ein erfundener Scherz ist, mit dem Anne mir Angst einjagen will. Nein, so einen ähnlichen Brief hat 1999 ein Mann namens Philip Shu bekommen, der von dem Zeitpunkt an damit rechnen muss, bei jedem Schritt, den er tut, in einen Hinterhalt gelockt und ermordet zu werden. Das ist purer Psychoterror. Und ich frage mich, wie es überhaupt möglich sein soll, mit diesem Wissen weiterhin sein Leben zu leben. Muss man bei jedem Gang nach draußen Angst haben? Muss man ständig über die Schulter schauen, wenn man im Dunkeln unterwegs ist? Wem kann man dann überhaupt noch trauen? Das sind die Fragen, über die wir heute sprechen wollen. Wir wollen euch Philips Geschichte erzählen und darüber sprechen, wie es ist, in Angst vor der eigenen Ermordung zu leben.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strohbusch.
Und wir befinden uns in der heutigen Folge in Burney. Das ist eine kleine Stadt im Süden von Texas, in der ungefähr 20.000 Menschen leben. Burney liegt ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto von San Antonio entfernt, einer ehemaligen Grenzsiedlung im Wilden Westen und heute eine bunte Millionenstadt. Wie viele andere Menschen auch, genießen es Philip und seine Frau Tracy, hier im überschaubaren, ruhigen Burney zu leben und gleichzeitig aber die Möglichkeit der Metropole vor der Haustür zu haben. Übrigens, kleiner geschichtlicher Funfact: Die Gründungsväter von Burney haben die Stadt im 19. Jahrhundert nach einem deutschen Autor und Literaturkritiker benannt, nämlich Karl Ludwig Börne. Der ist zwar nie selbst in den USA gewesen, gilt aber als Wegbereiter der literarischen Kritik in Deutschland.
Zahlreiche Menschen sind daraufhin aus Deutschland nach Burney ausgewandert, in der Hoffnung auf neue wirtschaftliche Möglichkeiten und Freiheiten. Das ist auch der Grund, warum die deutsche Kultur in der Stadt heute noch sehr präsent ist. Es gab dort über 100 Jahre einen deutschen Gesangsverein. Ein Schützenverein und eine Blaskapelle sind immer noch aktiv. Seit den 60er Jahren wird in der Stadt auch jährlich ein deutsches Volksfest gefeiert, das sogenannte Bergesfest. Der Name erinnert an die Berge rund um Burney, in denen die deutschen Siedler sich niedergelassen und somit einen Teil ihrer Kultur nach Texas gebracht haben.
Und hier leben also Philip und Tracy. Sie fühlen sich sehr wohl und auch als Paar sind sie sehr glücklich miteinander. Natürlich ist alles nicht immer perfekt, denn jeder hat ja so seine Baustellen und Momente, aber welche Beziehung ist auch schon perfekt? Tracy und Philip haben schon eine Menge zusammen durchgemacht. Die lieben sich und wollen auch für den Rest ihres Lebens zusammenbleiben. Es könnte alles so schön sein, wenn sich am Horizont nicht bereits das drohende Unheil zusammenbrauen würde. Wie eine dicke Gewitterwolke schwebt das Unglück über dem Paar, kurz davor, sich mit voller Kraft zu entladen.
Im Mai 1999, als Philip den Brief erhält, der alles verändert, ist er Anfang 50, Tracy ist Mitte 40. Die beiden haben sich gut 10 Jahre zuvor, im Jahr 1988, kennengelernt, als Tracy als Krankenschwester für die Luftwaffe gearbeitet hat. Sie wurde zur Air Force Base in Florida versetzt, wo sich ihr ein sympathischer, talentierter Arzt namens Philip vorstellt. Und so kam eins zum anderen. Doch ganz so einfach ist das dann doch nicht alles gewesen. Zumindest nicht aus Philips Sicht. Denn der steckt zu dem Zeitpunkt des Kennenlernens in einer schwierigen Scheidung. Mit Tracy spricht er nicht viel über seine erste Frau und auch mit sonst niemandem. Philip will die Menschen, die ihm wichtig sind, nicht mit seinen Problemen belasten. Er erzählt Tracy nur, dass es in seiner Ehe keine Liebe gegeben hat.
Und auch Philips Karriere läuft nicht ganz so wie geplant. Er ist ursprünglich zur Air Force gegangen, um sich dort als Pilot ausbilden zu lassen. Doch seine Gesundheit macht ihm schnell einen Strich durch die Rechnung. Es gibt Phasen, in denen Philip plötzlich das Bewusstsein verliert, ohne dass es dafür aber einen erkennbaren Grund gibt. Das ist natürlich ein riesiges Problem, wenn man währenddessen gerade ein Flugzeug fliegt. Einmal kommt es zu einem sehr unangenehmen Ereignis, als Philip als Navigator mit in der Kabine sitzt und plötzlich mitten auf einem Flug ohnmächtig wird. Dabei verliert er sogar die Kontrolle über seine Blase und nässt sich ein. Und dieser Vorfall macht ihm noch viele Jahre danach zu schaffen. Und das nicht nur, weil ihm das alles sehr peinlich und unangenehm ist. Es ist ihm auch noch passiert, während er seine offizielle Uniform der Air Force trug. Eine Uniform, die ihm sehr, sehr wichtig ist und die er auf keine Weise irgendwie beschmutzen oder entehren wollte.
Philip lässt sich nach dem Vorfall gründlich untersuchen. Doch die Ärzte können keine körperlichen Ursachen für die Bewusstseinsverluste finden. Und auch ein psychiatrisches Gutachten ergibt keine offizielle Diagnose. Inoffiziell vermutet man aber eine Angststörung. Nur, wo kommt die her? Den Brief mit der Warnung wird Philip erst viele Jahre später erhalten. Aber es gibt noch einen anderen Vorfall, der in den medizinischen Berichten des Militärs erwähnt wird. Demnach soll Philip im Januar 1973, da war er gerade 3 Jahre bei der Air Force, im Militärkrankenhaus vorstellig geworden sein, nachdem eine unbekannte Person in sein Zimmer eingedrungen sei und ihn angegriffen habe. Die Person habe ihn auf den Kopf geschlagen, wonach er 4 bis 5 Minuten lang ohnmächtig gewesen sei.
Werbung. Werbung Ende.
Auch wenn es keine medizinische Begründung für die Bewusstseinsverluste gibt, so endet damit für Philip der Traum vom Fliegen. Doch das ist noch nicht das Ende seiner Karriere bei der Air Force. Philip macht nämlich eine Ausbildung zum Arzthelfer. Er studiert Medizin und absolviert eine Facharztausbildung in der Psychiatrie. Dann kehrt er zur Air Force zurück und arbeitet von dem Zeitpunkt an als Psychiater. Während seiner ersten Jahre bei der Air Force heiratet er seine Freundin Nancy. Wie CBS News berichtet, sollen die zwei den Bund der Ehe nicht aus Liebe, sondern aus einem sehr pragmatischen Grund eingegangen sein. Denn Nancy war von Philip schwanger. Die beiden bekommen dann einen Sohn und, auch wenn Philip sich das alles irgendwie anders vorgestellt hat, so tut er dennoch alles dafür, damit diese Beziehung funktioniert.
Was sie allerdings leider nicht tut. 20 Jahre sind Philip und Nancy verheiratet. Ihre Ehe endet 1992 in einem heftigen Streit vor Gericht, bei dem es unter anderem um, wer ahnt es, Geld geht. Als Abfindung erhält Nancy 2 Lebensversicherungen auf Philips Leben im Wert von $1 Million. Das heißt, wenn Philip stirbt, bekommt Nancy das ganze Geld. Das ist der Deal. Niemand kann heute mehr so richtig nachvollziehen, wie es zu dieser gerichtlichen Vereinbarung gekommen ist. Viele unserer Quellen drücken ihre Verwunderung darüber aus, wie es so weit kommen konnte. 2 Menschen trennen sich im Streit. Und die eine Person besitzt danach die Versicherung des Lebens der anderen Person. Das ist doch prädestiniert für ein Drama.
Ja, das erkennt auch Philipp und verlangt deswegen von Nancy einige Jahre später, diese Versicherung zu kündigen. Doch die, wenig überraschend, weigert sich. Sie sagt, sie könne es sich nicht leisten, die zu kündigen. Philipp versucht es auch direkt bei den beiden Unternehmen, bei denen er die Policen abgeschlossen hat. Allerdings kann ihm keine der beiden Versicherungsgesellschaften weiterhelfen. Da Nancy die Eigentümerin der Verträge ist, kann auch nur sie diese kündigen. Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber für Philipp, und das ist Tracy. Sie steht an seiner Seite und unterstützt ihn. 1993, also ein Jahr nach seiner Scheidung und ungefähr 5 Jahre nach ihrem Kennenlernen, da beschließen Philipp und Tracy zu heiraten.
In einer 48-Hours-Doku erinnert sich Tracy an den Moment zurück, als sie Philipp kennengelernt hat. Sie erzählt, dass sie noch nie jemanden getroffen habe, der so viel Leidenschaft fürs Leben hat wie er. Philipp sei jemand, der die einfachen Dinge genieße. Er müsse nur einen Raum betreten und schon würde sich der erhellen. Er bringe Freude in Tracys Leben und mache sie einfach nur glücklich. Die Freude über das Miteinander beruht auch auf Gegenseitigkeit. Philipp scheint den neuen Alltag mit Tracy weitaus mehr zu genießen als mit Nancy. Er wirkt fröhlich und erleichtert über das neue Kapitel in seinem Leben. 1998 wird Philipp zur Air Force Base in San Antonio versetzt. Tracy und er beschließen jedoch, nicht in die trubelige Stadt zu ziehen, sondern sich ein Häuschen im nahegelegenen Burnie zu kaufen.
Und damit schließt sich der Kreis. Parallel zu seiner Arbeit als Psychiater beginnt Philipp, Luft- und Raumfahrtmedizin zu studieren. Er freut sich auf die Zukunft. Er hat Pläne für das gemeinsame Leben mit Tracy und findet auch den Gedanken daran, alt zu werden, gar nicht so schlimm. Im Gegenteil. Er findet, dass ihm ein älteres Aussehen nur noch mehr Glaubwürdigkeit als Psychiater verleihen wird. Wäre da nicht diese metaphorische Gewitterwolke, von der wir vorhin schon gesprochen haben? Denn im Mai 1999, da sind Tracy und Philipp gerade noch neu in Burnie, da erhält er schließlich den Brief, der alles verändert. Wir haben sogar den Originalbrief vorliegen und möchten euch die Zeilen gern einfach kurz vorlesen, damit ihr die Warnung genauso hört, wie Philipp sie an jenem Tag auch erfahren hat. Wir haben den Text natürlich aus dem Englischen übersetzt.
Lieber Dr. Shu, bitte lesen Sie diesen Brief. Möglicherweise sind Sie in Gefahr. Ich schreibe Ihnen, weil ich mich an Sie als so einen freundlichen und fürsorglichen Arzt erinnere. Ich kann nicht einfach so herumsitzen und nichts tun, während ich weiß, was ich weiß. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten, damit Sie den Brief auch sicher lesen werden. Ein Freund von mir, der mit Don, dem Ehemann ihrer Ex-Frau, gearbeitet hat, hat mir einige beängstigende Dinge erzählt. Ich kenne Don oder ihre Ex-Frau selbst nicht. Entschuldigung, ich kenne nicht mal ihren Namen. Mein Freund sagte mir, die beiden wünschten sich, sie wären tot, damit sie das Geld aus ihrer Lebensversicherung einkassieren könnten. Ich verstehe nicht, warum die zwei eine Lebensversicherung auf ihren Namen haben sollten, aber das ist das, was mein Freund mir erzählt hat. Mein Freund denkt, Don und ihre Ex-Frau könnten tatsächlich etwas planen. Ich weiß nicht, ob sie ihnen wirklich etwas antun würden, aber bitte seien Sie vorsichtig. Ich musste Ihnen schreiben. Wenn ich etwas Konkreteres erfahre, werde ich es Sie wissen lassen. Bitte seien Sie vorsichtig. Es tut mir leid, Sie so zu beunruhigen, aber ich konnte nicht einfach nicht schreiben und später herausfinden, dass ich eine schlimme Sache hätte verhindern können.
Von dem Moment an fürchtet Philipp um sein Leben, verständlicherweise. Er nimmt die Warnung sehr ernst, weil sie genau den Gedanken anspricht, den Philipp selbst schon mal hatte. Nicht, dass seine Ex-Frau Nancy etwas gegen ihn veranlasst, um das Geld aus der Lebensversicherung einzukassieren. Er nimmt diese Warnung auch sehr ernst, weil sie genau den Gedanken anspricht, den Philipp ja selbst schon mal hatte. Nicht, dass seine Ex-Frau Nancy irgendwas gegen ihn veranlasst, um das Geld aus der Lebensversicherung einzukassieren. Philipp nimmt auch sofort Kontakt zu Nancy auf und konfrontiert sie mit der Warnung. Er verlangt wieder, dass sie die Zweitversicherung auf sein Leben kündigen soll. Er fühle sich irgendwie hilflos und betont, dass er wegen dieser Policen nicht einmal seine eventuelle Ermordung verhindern könne, sollte jemand einen guten Auftragsmörder engagieren.
Und Nancy? Die sagt, dass die nichts mit alledem zu tun habe. Es müsse sich um einen schrecklichen Scherz handeln, in den sie aber nie involviert war und es auch nicht sein werde. Und sie kündigt die Policen nicht. Der mögliche Mordkomplott gegen Philipp ändert auch nichts an dem Standpunkt der beiden Versicherungsunternehmen, bei denen die Policen abgeschlossen wurden. Da Nancy die Eigentümerin ist, kann auch nur sie die Verträge kündigen. So sei es eben geregelt. In einem Brief an eine Versicherungsgesellschaft schreibt Philip: Sollte ich sterben, untersuchen Sie meinen Tod unbedingt auf Hinweise eines Verbrechens, selbst wenn die Ursache auf den ersten Blick natürlich oder zufällig erscheinen mag.
Ja, er rechnet mit dem Schlimmsten. Doch das Seltsame ist, dass er mit der ganzen Sache nicht zur Polizei geht. Er wendet sich einfach nicht an die Behörden für Hilfe, obwohl er ja um sein Leben fürchtet. Warum er die Drohung für sich behält, das ist leider nicht bekannt, wird später aber noch Grund für Spekulationen werden. Wir kommen also auf diesen Punkt noch zurück. Der Stress beginnt, seinen Tribut zu fordern. Philip hat ja bereits eine Vorgeschichte mit Ängsten, auch wenn ihm nie etwas offiziell diagnostiziert wurde. Tracy hat Philip als glücklichen, gesunden Mann kennengelernt, der das Leben liebt. Doch mit dem Brief ändert sich alles. Und Philip rutscht in eine ernste Depression, die auch von Panikattacken begleitet wird.
Seine erste Panikattacke erleidet er im Juni 1999, also einen Monat nach dem Erhalt des Briefes. Philip sitzt da gerade in der Bücherei und schreibt an der Abschlussarbeit seines Luft- und Raumfahrtmedizinstudiums, das er auch fast fertig hat. Er geht kurz auf die Toilette und als er wiederkommt, ist sein Laptop weg. Jemand hat ihn gestohlen, einschließlich der Abschlussarbeit, an der er schon so viele Stunden gearbeitet hat. Eine Sicherungskopie besitzt er nicht. Philip erzählt niemandem davon, dass sein Laptop weg ist, nicht einmal seiner Frau Tracy. Es ist typisch für ihn, andere nicht mit seinen Problemen belasten zu wollen, doch es hätte ihn bestimmt erleichtert, sich die Sorge zumindest gegenüber Tracy von der Seele zu reden.
Und ich kann mir vorstellen, dass Tracy auch hätte wissen wollen, wenn so was Krasses im Leben von ihrem Mann passiert. Aber Philip entscheidet sich dafür, diese Last allein zu tragen. Und dann, im Juli, entdeckt er den Laptop plötzlich wieder. Der liegt nämlich auf dem Dach seines Autos, in das er gerade einsteigen will. Als Philip ihn aufklappt, fällt ihm ein Zettel entgegen. Es ist eine Warnung, nicht zur Polizei zu gehen. Als Philip den Laptop anmacht, da stellt er schnell fest, dass jemand die gesamte Festplatte des Laptops komplett zurückgesetzt hat. Alle Dateien, die jemals drauf waren, sind gelöscht, einschließlich seiner Abschlussarbeit. Und auch das erzählt er zu diesem Zeitpunkt niemandem.
Philip holt sich psychiatrische Hilfe. Zusätzlich bekommt er Medikamente, die ihm dabei helfen, die Depression unter Kontrolle zu halten. Er spielt mit dem Gedanken, seine Abschlussarbeit gar nicht abzugeben, entscheidet sich dann aber doch dafür, sie noch einmal komplett neu zu schreiben. Doch dann kommt es zu einem merkwürdigen Vorfall bei der Abschlussprüfung. Es handelt sich um einen Multiple-Choice-Test und Philip, der immer als guter Student galt, erzielt bei diesem Test 0 Punkte. Ein Ergebnis, das für alle überraschend ist. Denn selbst wenn man gar keinen Plan von den Prüfungsthemen hat und einfach irgendetwas ankreuzt, ist doch die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass man aus Versehen zumindest ein paar Antworten richtig hat.
0 Punkte bedeuten daher im Umkehrschluss, dass Philip höchstwahrscheinlich alle Fragen absichtlich falsch beantwortet hat. Aber warum? So richtig kann sich das niemand erklären. Vielleicht ist er unzufrieden bei der Air Force und will eigentlich lieber privat als Psychiater arbeiten. Und das ist so seine Art, das mitzuteilen. Oder es liegt an den Strukturen der Universität, die Philip auch bereits öffentlich kritisiert hat. Er wirft den Entscheidungsträgern der Uni nämlich vor, nur nach Eigeninteressen zu handeln und dabei nicht auf das Wohl anderer Menschen zu achten. Allerdings schadet das schlechte Abschlussexamen doch in erster Linie nur Philip selbst. Der Uni ist das ja total egal, ob eine Person mehr oder weniger ihren Abschluss bekommt. Und auch bei der Air Force gibt es genug Leute, die im Bereich der Luft- und Raumfahrtmedizin Fuß fassen wollen.
Philip fällt es zunehmend schwer, sich auf seine alltägliche Arbeit als Psychiater zu konzentrieren. 1-zu-1-Situationen sind kein Problem für ihn, also wenn er zum Beispiel einen Patienten allein in seinem Büro behandelt. Aber sobald er in einer größeren Gruppe funktionieren muss, hat er zunehmend mit Angstzuständen zu kämpfen. Sein Psychiater passt die Medikamente an, die allerdings nur kurzweilig helfen. Im Frühjahr 2003 wird aus seiner Angst eine regelrechte Paranoia. Philip verhält sich gegenüber seiner Umwelt besonders wachsam und sieht alles eigentlich nur noch schwarz-weiß. Also im übertragenen Sinne natürlich. Er kategorisiert alles als gut oder böse ein, als möglich oder unmöglich, als ja oder nein.
Seinem Therapeuten gegenüber öffnet sich Philipp bei den Sitzungen auch nie so ganz. Wenn es um medizinische Themen geht, dann ja. Aber sobald der Therapeut nach den Umständen in Philipps Leben fragt, die zu seinem Gesundheitszustand führen können, dann gibt Philipp nur kurze, unverbindliche Antworten. Von dem Brief hat er dem Psychiater lange gar nichts erzählt. Und als er es schließlich tut, da wird deutlich, dass Philipp einfach wahnsinnige Angst davor hat, dass sein Therapeut ihm nicht glaubt. Seine Sorge ist natürlich vollkommen unbegründet. Es ist so, als würde Philipp irgendwie spüren, dass sich der Anschlag auf sein Leben nähert. Er ergreift verschiedene Maßnahmen, um sich so wenig verwundbar wie nur möglich zu machen und ändert zum Beispiel ständig seine Route zur Arbeit und nutzt als Adresse ein anonymes Postfach, statt seine echte Postadresse anzugeben. Jeden Tag rechnet er damit, in eine Falle zu laufen.
Das ist ja wirklich ein echt krasser Stress unter dem und ein echt krasser Druck, unter dem Philipp da irgendwie steht. Wie würdest du damit umgehen?
Ja, also ich glaube, stressig ist hier wirklich das Wort der Stunde. Ich hätte jede Sekunde einfach nur panische Angst, dass irgendwas passiert. Und ich meine, also ich wäre direkt zur Polizei gegangen, weil ich da schon ein großes Vertrauen in die Polizei habe und mir natürlich wünschen würde und auch hoffen würde, dass die mir helfen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht sogar umziehen würde, ehrlich gesagt, ne? Wenn da jemand meine Privatadresse hat und mir da auch einen Brief, wobei die Person, die den Brief reingesteckt hat, die wollte ja helfen, aber wenn da irgendwo draußen eine böse Person ist, die mir nach dem Leben trachtet, ja, also ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich will da gar nicht tiefer reindenken, ja, weil mir das ganz große Angst machen würde.
Davon gehen wir mal aus, dass die Person ihm auch wirklich helfen wollte, die ja ihm da geschrieben hat. Aber mit dem Umzug sprichst du auf jeden Fall was Passendes an, weil er selbst genau auch diesen Gedanken hatte. Denn er macht Pläne mit Tracy für einen Umzug nach Alabama, wo die beiden sich dann ein Haus kaufen wollen. Philipp will sich von der Air Force zurückziehen und in den Ruhestand treten und Tracy ist bereit, mit ihm ein neues Kapitel in Alabama zu beginnen. Der Ortswechsel wird ihm bestimmt gut tun, so ihre Hoffnung. Vielleicht kommt dann seine alte Leichtigkeit zurück an einem Ort, an dem ihn niemand kennt. Alabama liegt im Südosten der USA. Zwei Bundesstaaten trennen Alabama von Texas. Damit wäre also für genug Distanz zu Philipps altem Leben gesorgt.
Eines Tages, im Herbst 2002, also über 3 Jahre nach Erhalt des Briefes, da erzählt Philipp seinem Therapeuten von einem dissoziativen Aussetzer, indem er einen seltsamen Gedanken hatte, wie eine Art Traum. Er hat sich in dem Moment vorgestellt, wie sein Auto auf dem Weg zur Arbeit außer Kontrolle gerät und ihm schlimme Schmerzen zugefügt werden. Philipp hat schon immer große Angst davor gehabt, die Kontrolle zu verlieren, während er seine Uniform trägt. Seine Vision spielt ja nun genau in diese Panik rein. Die Zeit vergeht und nichts passiert. Doch Philipp kann die Angst nicht loslassen. Sie zeichnet zu reale Bilder in seinem Kopf. Sie ist längst zu seiner Realität geworden. Ein unbeschwertes, fröhliches Leben mit Tracy zu führen, das ist ihm einfach nicht mehr möglich. Zumindest nicht so wie früher, wie vor dem Brief.
Vielleicht hat Philipp einfach eine Ahnung, dass das Unheil kurz bevorsteht. Es gibt keine Begründung dafür, wie er wissen kann, was passieren wird, aber es muss ja auch nicht immer für alles eine logische Erklärung geben. Philipp bereitet sich auf seinen Tod vor, ohne zu wissen, wann und wie er eintreten wird. Am 11. April 2003, also fast 4 Jahre nach dem Brief, ändert er sein Testament. Tracy soll nach wie vor an erster Stelle erben, aber er nimmt seinen erwachsenen Sohn als Zweitbegünstigten raus. Sollte nach Philipp, also auch Tracy, sterben, dann soll das Geld nicht der Sohn, sondern Tracys Schwester erben. Philipp traut seinem Sohn nicht zu, mit dem Geld gut umzugehen. Der Sohn befindet sich in einer schwierigen Ehe und Philipp will nicht, dass sein Sohn all das Geld an einem Scheidungskrieg ausgibt.
Philipp lebt irgendwie in einer skurrilen Parallelwelt. Auf der einen Seite setzt er sich permanent damit auseinander, sehr bald ermordet zu werden, denn er ist überzeugt, dass es genau so kommen wird. Auf der anderen Seite macht er Pläne mit Tracy für ein neues Leben in Alabama. Nach langer Suche haben die beiden auch endlich ihr Traumhaus gefunden und Anfang April 2003 unterschreiben sie den Kaufvertrag. Am 15. April 2003, also 4 Tage, nachdem er sein Testament geändert hat, hat Philipp eine Sitzung mit seinem Psychiater, die gut läuft. Er bringt Kleidung zur Reinigung und holt sein Rasenmäher aus der Werkstatt ab. Und Philip und Tracy leisten an diesem Tag die erste Anzahlung für ihr neues Haus. Am Tag zuvor musste Philip beim Arzt einen Stresstest absolvieren, wofür man ihm die Brust rasiert hat, um die Messgeräte dann auch vernünftig anbringen zu können. Die Haut dort ist also noch etwas gereizt, weshalb Tracy sie ihm am Arm mit einer betäubenden Salbe eincremt. Die hat sich Philip übrigens selbst verschrieben.
Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, wir zählen hier eine Art Countdown runter, dann liegt ihr genau richtig. Denn es sind die letzten Stunden, die Philip verbringt, bevor es passiert. Das, wovor Philip solche Angst hat. Das Unglück, auf das er die vergangenen 4 Jahre gewartet hat. Der Morgen des 16. April 2003 beginnt wie jeder andere Tag auch. Tracy und Philip liegen im Bett und trinken eine Tasse Kaffee. Es ist ihre Art, gemütlich in den Tag zu starten, auch wenn es bedeutet, dass beide früh aufwachen müssen. Eigentlich geht Philip immer um 6:30 los zur Arbeit, heute will er aber schon eine Stunde früher aus dem Haus, damit er noch etwas Papierkram erledigen kann. Es ist also kurz nach 5 Uhr morgens, als die beiden mit ihren dampfenden Kaffeetassen im Bett sitzen und über ihr neues Haus reden.
Gegen 5:30 macht Philip sich auf den Weg zur Arbeit. Er küsst Tracy und sagt "See you later", also wir sehen uns später. Dann fährt er mit dem Auto davon. Auch für Tracy beginnt jetzt ein ganz normaler Tag und sie hört nichts von Philip, denkt sich aber auch nichts dabei. Sie weiß ja, dass er immer viel zu tun hat auf der Arbeit. Später würden sie dann zusammen zu Abend essen und sich gegenseitig von ihrem Tag berichten. So, wie sie es immer machen. Doch dann kommt alles ganz anders. Gegen 4:30 am Nachmittag klingelt es an der Tür. Und als Tracy öffnet, da ist es nicht Philip, der früher Feierabend gemacht hat. Nein, vor ihrem Haus steht der örtliche Sheriff in Begleitung des Pastors. Beide Männer blicken sie sehr ernst an und Tracy weiß sofort, dass etwas passiert ist. Noch Jahre später wird sie sich an diesen Moment erinnern, indem sie die beiden Männer mit klopfendem Herzen hineinbittet und sich bereit macht für das, was sie gleich zu sagen haben. Die Worte der beiden Männer dringen gar nicht sofort zu ihrem Verstand durch, denn sie erzählen ihr, dass Philip einen Autounfall hatte, dass Philip tot ist.
Es dauert, bis Tracy einen klaren Gedanken fassen kann. Dann will sie wissen, was genau passiert ist. Und der Sheriff erzählt. Philip ist mit dem Auto von der Straße abgekommen und mit voller Wucht gegen eine Baumgruppe geknallt. Dabei wurde das Auto auf der Fahrerseite komplett eingedrückt, wodurch Philip so schwere Kopfverletzungen erlitt, dass er sofort tot war. Es habe keine Chance gegeben, ihn wiederzubeleben. Doch das ist noch nicht alles. Denn als man Philip in seinem Wagen fand, waren seine Hand- und Fußgelenke mit Klebeband umbunden, dessen Enden lose einige Zentimeter lang an den Seiten herabhingen. Das Band war allerdings nicht so befestigt, dass die Hände und Füße gefesselt waren. Nein, jedes Hand- und Fußgelenk war einzeln mit dem Klebeband umwickelt.
Dazu kommt, dass Philips T-Shirt von der Brust bis zum Bauchnabel aufgeschlitzt worden war. Und ja, aufgeschlitzt, nicht aufgerissen. Auf seiner Brust befand sich ein ungefähr 15 cm langer Schnitt, also einmal längs über den Bauch. Das T-Shirt war blutig von der Brust bis nach unten, allerdings nicht an den Schultern. Beide Brustwarzen wurden mit einem scharfen Gegenstand entfernt. Außerdem fehlte die Spitze seines linken kleinen Fingers. Schnell ist klar, Philips Tod ist kein gewöhnlicher Unfall. Tracy denkt natürlich sofort an diesen Brief mit der Warnung, die Philips Leben in den letzten Jahren bestimmt hatte, und deswegen holt sie auch den Zettel aus seinem Schreibtisch und übergibt diesen der Polizei. Und dann erzählt sie von der Sache mit der Lebensversicherung, von ihrem Verdacht gegen Nancy und von allem, was in der letzten Zeit so passiert ist. Für Tracy besteht kein Zweifel. Philip wurde ermordet. Jetzt, nach all den Jahren, ist es wirklich passiert.
Doch die Behörden zögern, den Fall direkt als Mordfall einzustufen. Nicht, wenn so vieles noch unklar ist und ein Unfall nicht ausgeschlossen werden kann oder sogar ein Suizid. Es kommt sogar zu einem Streit zwischen der lokalen und der staatlichen Polizei, wer denn nun für den Fall zuständig ist. Eine Untersuchung der Aufprallstelle und des Leichnams soll schließlich Klarheit schaffen, womit man es hier zu tun hat. Im Auto findet man einige interessante Gegenstände. Dazu gehört ein aufklappbares Handy, das Philip gehört. Und obwohl es noch voll funktionsfähig ist, wurden in den Stunden vor dem Unfall keine Anrufe davon getätigt oder empfangen. Als man das Handy aufklappt, entdeckt man Blut an der Innenseite.
Neben dem Handy entdeckt die Polizei auch ein Rasiermesser, zwei kleine Taschenmesser und einen Latexhandschuh im Auto, der aussieht, als sei er nie benutzt worden. Bei einem Taschenmesser handelt es sich um ein Schweizer Armeemesser, von dem man vermutet, dass es nicht scharf genug ist, um die Einschnitte in Philipps Körper zu verursachen. Ganz im Gegensatz zum Rasiermesser. Allerdings kann keiner dieser Gegenstände den Schnittwunden zugeordnet werden. Im Handschuhfach findet man außerdem eine ungeöffnete Packung mit kleinen Nadeln. Eine DNA-Analyse ergibt, dass sämtliches Blut im Auto von Philipp stammt. Es gibt also keine fremde DNA im Auto.
Man stellt fest, dass Philipp 47 Dollar Bargeld in der Hosentasche hat, aber dass sein Portemonnaie fehlt. In der linken Gesäßtasche seiner Hose befindet sich ein deutlicher Schnitt, der jedoch nur das äußere Material durchtrennt hat und nicht die eingenähte Hosentasche selbst. Es ist unmöglich, dass das Portemonnaie durch den Schlitz hätte aus Versehen herausfallen können. Man untersucht auch das Klebeband an seinen Füßen und Händen und stellt fest, dass es an den Rändern glatt abgeschnitten ist und keine Fingerabdrücke darauf zu finden sind.
Bei der Befragung von zwei Zeugen kommt heraus, dass sie Philipps Wagen 8:45 am Morgen die Interstate 10 haben entlangrasen sehen, also kurz vor dem Aufprall. Der Wagen ist aus San Antonio rausgefahren. Das heißt also, Philipp ist von seiner Arbeit weggefahren. Aber das Auto ist den beiden Zeugen nicht nur wegen der hohen Geschwindigkeit aufgefallen, sondern auch, weil es nicht auf der Spur geblieben ist. Mehrere hundert Meter ist das Auto auf dem Mittelstreifen gefahren und ist dabei zwei Lichtmasten ausgewichen. Fast so, als würde das Auto Slalom fahren. Dann hat das Auto ein unbekanntes Objekt auf dem Mittelstreifen getroffen, was dazu geführt hat, dass es komplett in die Luft abgehoben und nach einigen Sekunden wieder auf allen vier Reifen gelandet ist.
Das Fahrzeug hat dann den Kurs korrigiert und ist einige Minuten weiter auf der Straße gefahren, so als wäre nichts gewesen. Kurz nach der Ausfahrt von John's Road, die die letzte mögliche Ausfahrt gewesen wäre, um nach Hause zu gelangen, biegt der Wagen scharf von der Straße, überquert den Mittelstreifen und die Zufahrtsstraße und prallt gegen einige Bäume, die ein paar Meter entfernt stehen. Eine spätere Rekonstruktion ergibt, dass das Auto zuerst einen Baum vorne rechts gestreift und sich dann scharf im Uhrzeigersinn gedreht hat und schließlich mit großer Wucht einen weiteren Baum an der Fahrertür getroffen hat. Das klingt fast wie eine Szene aus The Fast and the Furious oder jedem anderen amerikanischen Actionfilm, in dem es eine Verfolgungsjagd gibt. Aber wurde Philipp verfolgt?
Na, den Zeugen ist kein zweiter Wagen aufgefallen. Ein Polizeiwagen befindet sich zufällig gerade mit blinkenden Blaulichtern an der Straße, weil ein Polizist einem verunglückten Motorradfahrer hilft. Und auch den beiden ist Philipps Wagen aufgefallen, aber eben keine Verfolgungsjagd. Niemand der Zeugen hat Philipps Bremslichter aufleuchten sehen. Das heißt, während der ganzen Fahrt hat Philipp kein einziges Mal gebremst. Die Polizei fragt bei Philipps Arbeitsstelle nach, ob er am Morgen dort gewesen ist. Aber niemand hat ihn gesehen. Es ist also ungewiss, wo Philipp zwischen 5.30 Uhr und 8.14 Uhr gewesen ist. Also die ganze Zeit zwischen dem Haus verlassen und dem tödlichen Aufprall.
Ein Tag nach Philipps Tod schließt die Gerichtsmedizin die Autopsie ab. Bei der Untersuchung stellt man schwere Kopf- und Gehirnverletzungen fest, mehrere verschobene Schädelbrüche und zahlreiche Risswunden am Gehirn sowie auf beiden Seiten des Gesichts. Die Gerichtsmedizin kann keine Wunden finden, die auf einen Kampf hindeuten. Auffällig ist, dass keine Spuren eines Antidepressivums in seinem Blut gefunden wurden, die aber eigentlich hätten dort sein sollen. Denn dieses Antidepressivum wurde Philipp erst vor kurzem verschrieben, damit es ihm besser geht. Er muss es also abgesetzt haben, ohne jemandem davon zu erzählen, und das schon eine Woche vor seinem Tod. Es dauert nämlich 7 Tage, bis der Körper die Rückstände des Mittels vollkommen abgebaut hat.
Der Bericht schließt mit der Erkenntnis, dass Philipp sich selbst das Leben genommen hat. Anders seien die Tatsachen nicht zu deuten. Ein knappes Jahr dauert es, bis alle Behörden, also die Lokale und die Staatspolizei, sogar die Air Force, weitere Untersuchungen abschließen können. Sie alle bestätigen letztendlich die Feststellung des Autopsieberichts. Philipp hat Suizid begangen, nachdem er einen tiefen psychischen Zusammenbruch erlitten hat. In seiner Sterbeurkunde wird als Todesursache ebenfalls Suizid eingetragen. Und damit ist der Fall für die Behörden erledigt. Doch niemand hat mit Tracy gerechnet. Denn die ist fest davon überzeugt, dass ihr Mann ermordet wurde. Und sie engagiert auf eigene Faust einen Pathologen, der seinen Leichnam einer zweiten Autopsie unterzieht. Wir machen es kurz. Der kann feststellen, dass es keine Anhaltspunkte gibt, die darauf hindeuten, dass Philipps Tod eindeutig ein Suizid war. Ganz im Gegenteil. Es sei deutlich erkennbar, dass eine zweite Person in seinen Tod involviert gewesen sein muss.
Und damit sind wir am Kern des Falls angelangt. Bei der einen Frage, die alles entscheidet. War es Suizid oder Mord? Wir haben euch die Fakten bisher sehr objektiv erzählt und möchten sie jetzt mal ein bisschen einordnen. Wir sprechen also einmal durch, was für einen Suizid spricht und einmal, was auf einen Mord hindeutet. Starten wir damit, die offizielle Begründung der Behörden unter die Lupe zu nehmen. Anhand welcher Tatsachen könnte man also erklären, dass Philipp sich selbst das Leben genommen hat?
Beginnen wir mit seinem psychischen Zustand. Er hatte erwiesenermaßen mit heftigen Panikattacken und Angstzuständen zu kämpfen. Dass er sein Antidepressivum abgesetzt hat, kann diesen Zustand noch verschärft haben. Es ist möglich, dass Philipp sich aus einer unkontrollierten Panikattacke heraus umgebracht hat.
Sollte wirklich keine zweite Person in den Vorfall involviert gewesen sein, würde das bedeuten, dass Philipp sich die Verletzungen an seiner Brust selbst zugefügt hat, einschließlich der Amputation seiner Brustwarzen und der Spitze seines kleinen Fingers. In Philipps Blut hat man einen Stoff namens Lidocain gefunden. Der stammt aus der Betäubungssalbe, die Tracy ihm am Abend zuvor auf der Brust einmassiert hat. Dass er sich seine Brust betäubt, kann als vorbereitende Maßnahme für seine geplante Verstümmelung interpretiert werden. Doch jetzt kommt das große Aber. Der zweite Autopsiebericht stellt fest, dass das Lidocain nicht auf die Creme zurückgeführt werden kann. Ein weiterer Inhaltsstoff der Creme ist nämlich nicht im Blut vorhanden. Der müsste aber eigentlich da sein.
Es ist daher möglich, dass Philipp sich das betäubende Mittel selbst gespritzt hat. Durch seinen Job hat er ja auch leicht Zugang zu solchen Medikamenten. Aber jetzt kommt das zweite Aber. Man findet nämlich keine Einstichstelle an seiner Brust, an der er die Spritze angesetzt haben könnte. Allerdings ist es möglich, dass er sich das Betäubungsmittel erst direkt in die Brustwarze gespritzt hat, um diese dann anschließend abzuschneiden. Und jetzt kommt aber schon wieder ein Aber, denn man findet kein Schneideinstrument, das dem Schnitt zugeordnet werden kann. Daher könnte man daraus schlussfolgern, dass Philipp sich die Verletzung außerhalb des Autos zugefügt hat. Vielleicht hatte er ja noch viel mehr vor. Die Rasierklinge, die Messer und die Nadeln könnten darauf hindeuten.
Das Klebeband ist an den Seiten noch ganz glatt. Das heißt, es wurde nicht mit Gewalt daran gerissen, sondern abgeschnitten. Sollte Philipp richtig gefesselt gewesen sein, also dass seine Hände und Füße damit zusammengebunden wären, dann hätte er daran gezogen und die Fasern hätten sich auseinandergedehnt. So aber kann er das Klebeband auch selbst an sich angebracht haben. Wer weiß, was er damit vorgehabt haben könnte. Für einen Entführer würde es ja auch überhaupt keinen Sinn ergeben, auf so umständliche Weise jedes Gelenk einzeln zu umwickeln. Es dauert lange und hat überhaupt keinen Effekt. Daher kann man davon ausgehen, dass Philipp damit selbst irgendetwas vorgehabt haben könnte.
Werbung. Werbung Ende.
Aber warum hat Philipp keine Hilfe gesucht? Sollte er wirklich von einer anderen Person angegriffen worden sein? Angenommen, es ist ihm gelungen zu entkommen und er hat sich verletzt in sein Auto gerettet und ist losgefahren. Aber warum hat er dann nicht angehalten, als er zum Beispiel an dem Polizeiauto mit Blaulicht vorbeigefahren ist? Das wäre ja eigentlich eine logische Reaktion, Hilfe bei der Polizei zu suchen. Auch von seinem Handy wurde kein Anruf getätigt. Warum nicht jemanden alarmieren, wenn man gerade in großer Not ist? Warum fährt er aus der Stadt heraus, in der es Krankenhäuser und Polizeistationen gibt, wohin er sich hätte retten können? Philipp ist an drei Ausfahrten vorbeigefahren, die ihn nach Burnie geführt hätten, also zurück nach Hause. Also warum? Das alles passt irgendwie nicht zu einem Menschen, der gerade vor einem Angreifer flieht.
Er hat während der ganzen Fahrt nicht gebremst. Sein Slalom um die Laternenpfosten auf dem Mittelstreifen war mehr als gefährlich. Er hätte schon dabei tödlich verunglücken können. Die fehlenden Bremslichter könnten also so gedeutet werden, dass Philipp den Kick absichtlich gesucht hat, da sein Entschluss zu sterben bereits gefallen war. Man könnte nun argumentieren, dass er vielleicht kurz das Bewusstsein verloren und deshalb nicht gebremst hat. Doch wie lässt sich dann erklären, dass der Wagen nach dem kurzen Flug in der Luft ganz normal noch einige Minuten weitergefahren ist? Das ist nur möglich, wenn jemand am Steuer entsprechend lenkt.
Und zu guter Letzt, man findet keine Spuren von Abwehrverletzungen an seinem Leichnam. Und das ist wohl das stärkste Argument für Suizid. Wenn eine andere Person ihn gegen seinen Willen verletzt hätte, dann hätte sich Philipp ja vermutlich gewehrt.
Soweit zu der Suizidtheorie. Schauen wir uns nun an, was für Mord spricht. Philipps gesamte Vorgeschichte spricht dafür, dass es Mord gewesen sein kann. Jemand hatte es auf sein Leben abgesehen, er wurde per Brief eindeutig davor gewarnt. Es gibt eine Person, die von Philipps Tod profitiert. Seine Ex-Frau Nancy. Damit könnte sie bei einer Mordermittlung schnell zur Hauptverdächtigen erklärt werden. Sie hatte ein Motiv und es gibt den Brief, der auf sie als potenzielle Täterin hindeutet. Da jedoch nie festgestellt werden konnte, wer den Brief an Philipp geschrieben hat, zweifeln einige Quellen dessen Authentizität an.
Auf dem Klebeband befinden sich keine Fingerabdrücke. Hätte Philipp sich das Band selbst umgelegt, dann wären seine Abdrücke ja eigentlich darauf festzustellen. Es sei denn, er hat Handschuhe getragen. Doch es wurden ja keine Handschuhe, also zumindest bis auf den unbenutzten Latexhandschuh, im Auto gefunden. Warum hätte er sich die Mühe mit den Handschuhen machen sollen, wenn er eh plant, sich umzubringen? Es ist durchaus möglich, dass eine zweite Person mit Handschuhen das Band um Philipp geklebt hat. Doch warum hat er ihn damit nicht richtig gefesselt, sondern es einzeln um jedes Hand- und Fußgelenk gelegt? Damit hatte Philipp ja noch die volle Bewegungsfreiheit. Also ihr merkt schon, so ganz logisch ist das hier auch wieder nicht.
Die Lidocain-Werte in Philipps Blut sind nicht hoch genug, um Philipps Brust komplett zu betäuben. Hätte er sich das Betäubungsmittel selbst gespritzt, um die Schmerzen bei der Amputation zu vermindern, dann hätte er doch als studierter Arzt die richtige Dosis gewählt. Demnach könnte man die Schnitte in seinem Körper also als Folter durch eine zweite Person verstehen.
Im ursprünglichen Bericht heißt es, Philipp habe den Wagen absichtlich von der Straße gelenkt. Doch in Wahrheit haben die zwei Augenzeugen nie das Wort absichtlich in den Mund genommen, sondern nur gesagt, dass der Wagen abrupt von der Fahrbahn abgekommen ist und keine Bremslichter zu sehen waren. Und wie soll man das auch von außen bewerten, ob irgendwas absichtlich ist oder nicht? Es ist also möglich, dass Philipp aufgrund seiner Verletzung nicht mehr in der Lage war, den Wagen zu kontrollieren und sein Tod letztendlich tatsächlich ein Unfall war. Ein tragischer Unfall auf der Flucht vor der Person, die ihn gefoltert hat. Dazu passt auch, dass Blut an der Innenseite des Handys gefunden wurde. Vielleicht hat Philipp also doch versucht, einen Anruf zu tätigen, ohne dass der durchgegangen ist.
Das fehlende Portemonnaie kann bedeuten, dass Philipp ausgeraubt wurde. Wie man am Stoff der Hose erkennen konnte, wurde die Tasche ja nur an der äußeren Schicht aufgeschlitzt. Vermutlich hat also jemand von oben einfach in die Tasche gegriffen. Warum dann die 47 Dollar Bargeld noch in Philipps Hosentasche waren, das bleibt zu erklären.
Die Tatsache, dass keine Waffe im Auto gefunden wurde, die für die Verletzung verantwortlich sein könnte, könnte so verstanden werden, dass der Täter sie nach dem Angriff anderweitig entsorgt hat, um keine Spur zu sich führen zu lassen. Das würde ja auch zu der Tatsache passen, dass das Klebeband mit Handschuhen angebracht worden ist. Der Täter war demnach vorbereitet und wusste, wie man seine Spuren verwischen kann.
Philipp hat sich auf die Zukunft gefreut. Das bestätigt Tracy. Die beiden hatten sich gerade erst ein neues Haus in Alabama gekauft. Philipp stand kurz davor, beim Militär pensioniert zu werden und hatte eine Zusage für ein Stipendienprogramm in der forensischen Psychiatrie erhalten. Philipp hatte also Pläne für sein Leben. Jemand, der froh in die Zukunft schaut und kurz davor ist, ein neues Kapitel seines Lebens zu beginnen, so jemand bringt sich nicht um. Da ist Tracy sich sicher. Dazu kommt, dass weder Tracy noch Philipps Psychiater bei Philipp zum Zeitpunkt seines Todes Anzeichen einer schweren Depression oder Suizidgedanken haben feststellen können. Allerdings kann man von außen ja nie 100% erkennen, wie es wirklich in jemandem aussieht.
All das spricht also für Mord. Doch wenn Philipp wirklich getötet wurde, wer könnte dahinter stecken? Und da führen alle Wege natürlich zu einer Person, die wir auch schon häufiger erwähnt haben, nämlich Ex-Frau Nancy. Sowohl Nancy als auch ihr Mann haben ein Alibi für die Tatzeit. Sie waren nämlich bei ihrer Arbeit in Florida, also ziemlich weit weg. Mit dem Auto braucht man von San Antonio bis Florida ungefähr 20 Stunden. Was natürlich nicht heißt, dass Nancy nicht vielleicht einen Auftragsmörder engagiert haben könnte.
Nancy behauptet, dass Philip und Tracy den Warnbrief gefälscht haben, um den Verdacht auf sie zu lenken. Allerdings lehnt sie es ab, einen Lügendetektortest zu machen. Und damit kommt sie auch durch, weil Philips Tod offiziell als Suizid und nicht als Mord eingestuft wurde. Das heißt, es gibt keine Mordermittlungen, bei denen man Nancy zu solch einem Test hätte zwingen können.
Doch Tracy gibt nicht auf. 2 Monate nach Philips Tod reicht sie eine Zivilklage ein, um zu verhindern, dass Nancy diese 1 Million Dollar aus der Lebensversicherung bekommt. Tracy klagt nicht nur Nancy an, sondern auch die beiden Versicherungsgesellschaften, die sich ja geweigert hatten, die beiden Policen zu kündigen. Tracy argumentiert, dass die Unternehmen über die Bedrohung des Lebens ihres Mannes informiert worden seien und demnach die rechtliche Pflicht gehabt hätten, die Verträge sofort aufzulösen.
Während der Vernehmung weigert sich Nancy, die Fragen von Tracys Anwälten zu beantworten. Mehr als 20 Mal macht sie von ihrem Recht, gemäß dem 5. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, Gebrauch, Antworten zu verweigern mit der Begründung, dass jede Antwort sie belasten könnte, egal was sie sagt. Am Ende kommt Nancy aber damit durch. Sie kassiert die 1 Million Dollar und auch den beiden Versicherungsunternehmen wird Recht zugesprochen. Sie haben nichts falsch gemacht und sich an ihre Datenschutzregeln gehalten. Da auch Tracy als Begünstigte bei einer von Philips Lebensversicherung eingetragen ist, erhält sie ebenfalls eine große Summe, nämlich 1,8 Millionen Dollar.
2 Jahre nach Philips Tod erscheint noch ein Bericht. Dieses Mal stammt das Dokument von seinem ehemaligen Arbeitgeber. Darin unternimmt das Militär eine sogenannte psychologische Autopsie und ordnet noch einmal alle Details neu ein. In dem Bericht kommt man zu dem Schluss, dass Philip in den Monaten vor seinem Tod depressiv, irrational und paranoid gewesen sei. Die Wunden an seinem Körper seien so bizarr wie auch seine Handlung in der Vergangenheit. Angefangen mit der Tatsache, dass er sich nie wegen der Warnbriefe an die Polizei gewandt hat, bis hin zu der Abschlussprüfung in Luft- und Raumfahrtmedizin, bei der er, vermutlich ja extra, 0 Punkte erzielt hat.
Die fehlenden Abwehrspuren würden eindeutig auf eine freiwillige Verstümmelung hindeuten, so der Bericht weiter. Wenn der Angreifer so eine starke Kontrolle über Philip hätte gewinnen können, die nötig wäre, um mit glatten, präzisen Schnitten seine Brustwarzen abzuschneiden, wie hätte Philip dann ohne Gewalt entkommen können? Des Weiteren sei es sehr unwahrscheinlich, dass er während der Autofahrt das Bewusstsein verloren haben könnte. Die Wunden an seiner Brust hätten nicht stark genug geblutet, als dass der Blutverlust ihn hätte ohnmächtig werden lassen können. Demnach schließt der Bericht also auch einen Unfall als Todesursache aus. Wobei er auch in der Vergangenheit schon mal einfach so das Bewusstsein verloren hat.
Unterm Strich heißt es in dem Bericht also, dass Philips Tod als Suizid einzuordnen ist. Dieses Statement ist natürlich ein herber Rückschlag für Tracy, die dafür kämpft, dass man Philips Tod als Mord anerkennt und auch entsprechend ermittelt wird. Doch es gibt einige Stimmen, die die psychologische Autopsie des Militärs sehr kritisch betrachten. Angeblich sei der Bericht voller Schlussfolgerungen und Annahmen, beinhaltet aber keine wissenschaftlichen Beweise, die eindeutig belegen, dass Philip Suizid begangen habe. Dazu kommt, dass die beiden Zeugen, die den Wagen gesehen haben, anscheinend vom Militär nie für die Erstellung des Berichts kontaktiert wurden.
Tracy jedenfalls lässt nicht zu, dass der Bericht ihr den Wind aus den Segeln nimmt. Sie kämpft weiter dafür, Philips Tod als Mord einstufen zu lassen. Unterstützt wird sie von einem der Ermittler, der den Fall damals untersucht hat. 2008 hat sie dann tatsächlich Erfolg. Ein Richter aus Texas entscheidet im Juni 2008, dass Philip ermordet wurde. Doch kann ein einzelner Richter das einfach so entscheiden? Die Behörden und die Air Force zumindest weigern sich, dem Urteil einfach so zu folgen. 2009 entscheidet dann ein Generalstaatsanwalt, dass die Sterbeurkunde von Philip nicht geändert werden muss. Auch wenn der Richter aus Texas geurteilt hat, dass es Mord war, so bleibt die offizielle Todesursache Suizid. Und das ist der Grund, warum es in dem ganzen Fall nie Mordermittlungen gegeben hat.
Und so ist es bis heute. Ein 54-jähriger Mann, der mit der ständigen Angst lebt, ermordet zu werden, stirbt. Sollte jemand Philipp wirklich getötet haben, dann hat er nahezu einen perfekten Mord begangen. Einen Mord, den niemand aufklärt, weil er offiziell keiner ist. Oder was denkt ihr? Glaubt ihr, dass das Mord war? Oder scheint euch Suizid das richtige Urteil zu sein?
Ein Punkt, der mir ehrlich gesagt nicht so ganz aus dem Kopf geht, diese Vision, die er hatte, so ein knappes halbes Jahr, bevor es dann auch wirklich passiert ist. Ich tue mich irgendwie schwer, weil, um ehrlich zu sein, wenn und in irgendwie keinem Fall, den wir zuletzt besprochen haben, gehen die ganzen Hinweise irgendwie in die unterschiedlichsten Richtungen wie hier. Aber ja, mir fällt es irgendwie schwer, diese Vision mit dem, was dann auch wirklich passiert ist. Ich bin einfach komplett verwirrt. Also wie siehst du das? Was sagst du zu der Vision? Ja. So, meinst du, das hat was damit zu tun oder nicht? Hat er da schon was irgendwie vorbereitet oder so damit?
Also du meinst, bezüglich der Vision kannst du dir nicht vorstellen, dass er Suizid begangen hat, ne? Weil so geht's mir zum Beispiel. Also für mich spricht diese Vision, die er hatte, also dass er diesen Autounfall ja quasi schon vorhergesehen hat, spricht für mich aber natürlich in Verbindung mit dem Brief eher für einen Mord. Also ich finde, ganz vieles an dem Fall, wie du auch sagst, ist überhaupt nicht stimmig, passt überhaupt nicht zusammen. Aber auch diese Verletzung, die er erleiden musste, das spricht für mich auch nicht für einen Suizid. Und wir haben es ja vorhin auch gesagt, ganz wichtig, man kann nicht in einen Menschen hineinschauen. Jemand kann dir jeden Tag ins Gesicht lachen und dem kann es trotzdem richtig beschissen gehen. Der kann trotzdem total depressiv sein und wir sehen es nicht. Aber wir haben Philipp ja ein bisschen kennengelernt heute in diesem Fall oder in dieser Folge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Suizid begangen hat. Nicht nach der ganzen Geschichte mit dem Brief und der Vision.
Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich bin noch weiterhin absolut verwirrt nur hierbei. Ich war, während wir so über den Fall gesprochen haben, kurzzeitig mal so, ja, Suizid klingt irgendwo logisch. Dann haben wir uns aber die andere Seite auch angeguckt und ich dachte mir so, und auch als wir uns den Fall ganz zu Beginn, ne, bevor wir es jetzt hier überhaupt euch allen erzählen, das erste Mal überhaupt durchgegangen sind, da war ich sowieso auch die ganze Zeit, okay, es muss ein Mord gewesen sein, weil wir haben gehört, was für riesige Summen da einfach rumgekommen sind dann, wie viel Geld Nancy bekommen hat. Ich denke mal, da ist ein guter Auftragsmörder drin.
Und es geht ja leider letztendlich oft ums Geld. Also das passt ja hier bei diesem Fall auch total. Und diese Erklärung klingt für mich auch relativ schlüssig, ehrlich gesagt, dass die Kohle abcashen wollte und ihren Ex-Mann daher hat umbringen lassen. Ja, und damit endet dieser heutige Fall. Eine wirklich krasse, bizarre Geschichte, bei der man ja auch zugegeben, und ihr habt es ja gerade gehört, mit richtig vielen Fragezeichen zurückbleibt. Und ich glaube, man muss jetzt diesen Fall auch erstmal ein bisschen sacken lassen und dann in Ruhe nochmal über alles nachdenken. Und wenn ihr das getan habt, dann teilt doch gerne eure Gedanken mit uns bei Instagram zum Beispiel. Da heißen wir Schwarze Akte, aber das wisst ihr ja längst. Und dann sind wir nächste Woche Dienstag wieder mit einem neuen Fall für euch da, auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt und die ihr so kennt. Bis nächste Woche.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.